ARD. Deutschland hat ein Interesse daran, dass die Landwirtschaft funktionsfähig bleibt und deswegen muss der Hoferbe auch einen gewissen Standard erfüllen und danach kann man erst den Hof vererben.
Ah. 63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Mit dem absoluten Stadtkind Kuhlage und
Maja Mokwitz und ich bin Landwirtin.
Ja, und wir haben ja schon zwei Folgen hinter uns. Einmal ging es um Bio versus konventionell und einmal habe ich ein paar saudumme Fragen gestellt aus der Sicht eines Verbrauchers. Wenn ihr die verpasst habt, hört sie euch nochmal an. Sie gibt es bereits in der ARD Audiothek. Heute...
Ich wollte gerade sagen, heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern...
Zu viert. Mhm. Es ist nämlich so, das Thema unserer Folge lautet Familienbetrieb. Und welcher Familienbetrieb wäre besser geeignet, um über das Thema zu reden, als der Familienbetrieb von Albert Smeet? Für diejenigen, die ihn nicht kennen sollten. Albert ist der heimliche Star der NDR-Fernsehserie Hofgeschichten. Dort taucht er mit seinem Hof in Bingum an der Ems auf. Es ist ein Pferdehof, könnte man sagen, aber noch viel, viel mehr. Und er ist nicht alleine bei uns. Albert hat seine Tochter mitgebracht, die Alice. Hallo, ihr zwei.
Hallo. Hallo. Hallo.
Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ja. Also, es geht um Familienbetriebe und eurer ist ja wirklich ein standesgemäßer Familienbetrieb. Ich glaube, seit 6 Generationen ist der in eurer Hand. Albert, aber erstmal ganz kurz zu den Hofgeschichten im NDR-Fernsehen. Also, ihr seid ja wirklich sowas wie Prominente mittlerweile. Wie fühlt sich das an, Albert? Musst du manchmal Autogrammkarten schreiben?
Fast täglich haben wir noch Besucher bei uns auf dem Hof. Gestern waren noch welche ganz aus Australien hier.
Wow.
Und Gott sei Dank hatten die auch so einen Dolmetscher dabei. Ich kann kein Englisch und die konnten kein Plattdeutsch.
Wir wollen ja auch ein bisschen unseren Podcast pflegen und so wie er normalerweise läuft. Also wenn ihr erlaubt, dann macht Maja jetzt erstmal ihre erste Rubrik.
Dankeschön. Genau, ich hänge ja so an unseren Rubriken und unsere erste Rubrik im Podcast ist immer die, ich sag immer Fachbegriffe, aber es sind natürlich Begriffe aus der Landwirtschaft, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir Kuhlage damit vielleicht ein bisschen durcheinander bringen. Und ich habe mir von euch ja gewünscht, dass ihr mal einen Begriff mitbringt, den wir beide dann wahrscheinlich erraten müssen. Welchen Begriff habt ihr uns denn da mitgebracht?
Ja, was ist ein Sinntütje?
Sinntütje? Also ist das zusammengesetzt aus Sinn und Tüte?
Ich finde es immer sehr gut, Kuhlage, wie du dir das Wort erstmal auseinander rupft und dann ganz sachte dran gehst. Genau, so hätte ich jetzt aber auch angefangen.
Sinntütje. Also in Wahrheit ist das mit dem Auseinanderreißen dieses langen Worts eigentlich nur eine Strategie, die mich ein bisschen schlauer erscheinen lassen soll. Aber in Wahrheit habe ich keine Ahnung, was das ist. Also
hat es mit den Pferden zu tun oder mit den Schafen oder könnt ihr uns schon mal in die richtige Richtung schubsen?
Nein,
das ist so ein bisschen, das gehört auch in die Tierwelt so ein bisschen.
Ja, richtig.
In die Tierwelt.
Und es bringt auch Glück.
Maja, hast du eine Idee?
Ich überlege auch gerade, aber ich finde es eigentlich schöner, dich ins offene Messer laufen zu lassen. Ich halte mich da jetzt gerade ganz, ganz dezent zurück und ich habe aber auch wirklich keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie eine Geburtshilfe ist, von wegen Tüte. Siehst du, ich weiß schon, warum ich lieber leise bin.
Um Gottes Willen.
Kalt. Das ist so ein ganz kleines Tier.
Ach, es ist ein Tier.
Es ist auch manchmal gibt's kleine Kinder mögen das gerne mal zum Fasching, zum Karneval.
Also das Tier ist beliebt.
Ist es also kein...
Kann es fliegen oder krabbelt es?
Ja, kann ist doch klar, es kann fliegen und es krabbelt.
Ah, jetzt weiß es. Marienkäfer.
Richtig.
Ja, das ist richtig.
Ja, also es geht um den Familienbetrieb bei euch in Bingum. Und die große Frage für mich als allererstes, wer ist bei euch der Boss auf dem Hof?
Alle haben was zu sagen und alles läuft Hand in Hand.
Ja, jeder hat seine Aufgaben, die er zu machen hat. Und jeder hat seinen Aufgabenbereich. Und das ist wie so ein Zahnrad, das fasst alles jetzt irgendwie ineinander.
Eins ins andere.
Ja.
Also seid ihr euch da sogar einer Meinung?
Ihr seid ein Familienbetrieb seit 6 Generationen. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, 6 Generationen, ist das eher etwas, was einen stolz macht? Oder ist das eher was einem so Druck macht im Sinne davon, dass man die Verantwortung spürt?
Ja, Verantwortung hat man ja immer und Druck kann ich nicht sagen.
Es ist schön, dass man sowas weiterführen kann, aber für mich war es am Anfang auch ein Riesendruck, muss ich sagen, weil ich Angst hatte, dass ich den ganzen Hof vor die Wand fahre, weil ja, ich hab den ja im Endeffekt übernommen und ich hatte ziemliche Angst, dass ich das alles nicht stemmen kann, dass ich überhaupt nicht die, also ich hatte Zweifel, dass ich überhaupt nicht die Ahnung habe oder dass ich ja, einfach dem allem nicht gewachsen bin. Aber dadurch, dass die Familie noch da ist, habe ich einen Background und dann, ich kann immer fragen, wir bauen hier immer, also was heißt nicht bauen, aber wir machen immer mehr Sachen, wie wir es schön machen, wie ich es auch ein bisschen haben möchte oder wie es uns alles erleichtern kann und sowas alles. Und das macht einen auch schon stolz.
Ja. Im Endeffekt. Darf ich noch mal ganz kurz fragen, wie lange du schon wusstest, dass du den Betrieb übernehmen wirst? Und vielleicht auch, wie alt du jetzt gerade bist, noch mal so ein bisschen, so eine ganz kleine Vorstellung zu dir, fände ich jetzt persönlich schön.
Ja, also ich bin Alice halt und ich bin 40 Jahre und ich weiß eigentlich schon, dass ich immer was mit Pferden und immer den Hof weitermachen möchte. Aber durch den Tod von meinem Bruder ist es halt noch mehr in den Fokus gerutscht.
Vielleicht müssen wir dann noch mal ein bisschen weiter ausholen, um das mal unseren Hörern und Hörerinnen zu erklären. Also ihr seid ein Familienbetrieb seit Ewigkeiten und irgendwann habt ihr von Milchviehwirtschaft auf Pferdewirtschaft umgestellt und auf Schafe und so. Und eigentlich war ja immer klar, dass der Sohn von Albert, der Harvey, den Hof übernimmt. Und dann kam es eines Tages zu einem tragischen Unfall, bei dem der Harvey gestorben ist. Erinnert ihr euch noch, wie es danach weiterging? War sofort klar, okay, wir machen den Hof weiter, wir stehen das zusammen durch? Oder gab es auch mal einen Moment, wo ihr alle gesagt habt, Leute, das war's, das ist das Ende, jetzt ist der Familienbetrieb aus?
Ja, das war eine schwere Zeit. Die ersten 2 Jahre haben wir gar nichts mehr gemacht. Dann war alles plötzlich aus.
Ich muss sagen, ich war 13. Wir waren alle so zusammen. Wir haben uns zwar geärgert und gestritten manchmal oder so, wie es unter Geschwistern ist. Aber wir hatten auch ein ganz, ganz enges Band miteinander. Und als das auf einmal weg war, da fehlte auf einmal jemand. Jetzt muss ich mich wieder fangen. Und dann habe ich erst mir ganz tolle Vorwürfe gemacht, auch manchmal. Aber im Endeffekt hat man immer gesagt, ich hatte meine Pferde. Und da war für mich eigentlich klar, dieser Hof wird so weitergeführt. Und wenn ich das Letzte ist, was ich mache, der Hof wird so geführt und wird nicht verkauft und wird nicht übergeben an irgendwelche anderen Leute oder sonst irgendwas. Es war einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte den Hof weiterführen. Und das war dann mit 14 klar, dass wir alle mithelfen und das alles versuchen, alles wieder aufzubauen, was in Trümmern gelegen hat. Ja, und dann sind wir angefangen.
Hast du zwischendurch dann auch mal gedacht, das wird mir alles möglicherweise zu viel? Vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz erklären, ihr habt ja den Hof dann übernommen, du und deine Schwester Alice, ihr macht das jetzt zusammen, aber ihr macht es nebenberuflich. Also ihr habt ja beide noch euren Job und ihr macht das in eurer Freizeit nach Feierabend. Hast du zwischendurch auch mal gedacht, boah, das könnte mir vielleicht auch zu viel werden, aber ich kann da ja gar nicht raus?
Nee, eigentlich nie. Eigentlich habe ich nie gedacht. Eigentlich sagen immer andere zu mir so von wegen, wie schaffst du das oder wie kriegst du das alles unter einem Hut oder so. Also ich sehe es nicht als Arbeit und ich finde es auch nicht als Belastung oder sowas. Ich mag das einfach gerne tun. Das ist wie so eine, ja, es ist eine Berufung und deswegen ist das auch keine Arbeit und es macht auch keinen, es ist klar, es ist stressig und klar, es ist super viel Arbeit und dann hat man auch mal 18, 19 Stunden Tage dabei und nicht selten, aber ich mag meinen Job, meinen Job in der Firma mag ich super gerne und also zu Hause mag ich es auch super gerne, deswegen war nie das Problem, dass ich irgendwie gesagt habe, es wird mir zu viel oder ich möchte jetzt ausbrechen oder sowas, nee. Das hatte ich noch nie.
Aber ihr seid ja, ihr seid ein Mehrgenerationenhof. Erklär mal ganz kurz. Gibt es auch manchmal Streit, Alice, wenn ihr Sachen entscheidet, die dem Papa vielleicht nicht so gefallen?
Ja, also ganz, am Anfang war es schon, dass es, ja, wenn was Neues ist, ist es natürlich immer schwer, das irgendwie sich einzugestehen oder sowas. Ne? Das ist dann, deswegen schon früher an, ich hatte dann immer meine bunten Pferde und ich mochte immer alles schön einheitlich haben und vernünftig, also so alles in schön, wie so ein Mädchen auch ist, mal in Rosa auf dem Rappen und sowas alles oder im Rappschecken. Und dann hieß es immer, oh, du mit den Kraum. Und davon kann er auch nicht besser springen. Ich so, nee, wir müssen wenigstens schön aussehen oder ja, wir lassen es. Und so zieht sich das eigentlich immer weiter. Papa ist eigentlich ganz ruhig geworden in dem Sinne. Also wir übergehen ja keinen. Wir fragen, du, wie wollen wir es jetzt machen? Können wir es so machen? Und manchmal kommt, meint ihr wirklich? Aber im Endeffekt bereden wir das alles zusammen und jeder kann seine ja, Ideen damit einbringen und ja, entweder es klappt mit den Ideen oder es wird komplett über den Haufen geworfen und man macht es ganz anders. Aber es wird hier eigentlich keiner ja, überfahren irgendwie mit irgendwelchen Sachen oder so, oder überfallen, sage ich mal, mit irgendwelchen Sachen, die hier stattfinden. Also es ist eigentlich immer, ja, jeder hat ein bisschen was dazu zu beizutragen oder hat Veränderungen dazu beizutragen. Das passt eigentlich.
Ihr habt die Pferdezucht, ihr habt den Pferdehof, ihr habt die Schafe und ihr habt die Galloway-Rinder, die habt ihr auch noch. Wie geht's weiter, wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen? Was ist geplant?
Geplant ist, das machen meine Töchter jetzt ja. Und die sollen das wohl so weitermachen.
Ja, aber eigentlich bin ich so zufrieden, wie das jetzt so läuft. Und so hoffe ich, dass es die nächsten Jahre auch weitergeht.
Also es wird immer in Familienhand bleiben wahrscheinlich, richtig?
Ja, es wird in Familienhand bleiben. Also wir tun unser Bestes, ne? Also wir werden uns den Allerwertesten aufreißen, dass es immer so bleibt. Und dass es auch weitergeht.
Ja. Mensch, toll. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns ein bisschen über Familienbetrieb und Hofgeschichten zu reden. Wenn ihr Lust habt, die Hofgeschichten mit Albert Smeed gibt es sogar in der ARD, also im ersten 16.10 Uhr und natürlich hinterher in der ARD Mediathek.
Ja. Genau, für all unsere Hörer und Hörerinnen, die uns hier zuhören. Man kann uns natürlich auch schreiben, falls es noch Fragen gibt, an 63hektar@ndr.de.
Und wir wünschen euch alles Gute und toi 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 und okay. Hoffen, dass es mit euch so gut weitergeht. Und
danke gleichfalls und bleibt gesund.
Ja, vielen Dank.
Alles klar, tschüss.
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 Tschüss. Tschüss.
Spannend, oder Maya?
Ja, voll. Und es war ja auch wirklich sehr emotional. Und auch irgendwie richtig mutig, ne, dass sie das jetzt schon so gerne auch macht und sagt, es kann kommen, was soll, ich will immer auf diesem Hof bleiben und das ist genau das ist, was sie machen möchte. Finde ich irgendwie richtig schön zu hören.
Macht das selber auch nochmal was mit dir, weil du weißt, ja, du hast ähnlich wie sie schon sehr früh gewusst, dass du den Hof übernehmen wirst. Und mit 14, 15 hast du ja schon gesagt.
Genau, ich habe das auch schon in einem ähnlichen Alter gesagt, wie sie das auch gesagt hat. Und ich bin ja noch nicht bei uns auf dem Hof, also ich werde erst in 2, 3 Jahren nach Hause kommen. Von daher kann ich jetzt immer noch ganz träumerisch davon mir was überlegen, wie es später bei mir auf dem Hof wird. Aber ich glaube, es wird auch richtig anstrengend und ich glaube, ich werde auch einen Vater haben, der mir immer reinredet und zuerst antwortet. Aber ich freue mich richtig drauf, genauso wie sie auch. Denn tatsächlich ist das ja so, dass ich habe noch einen Bruder, auch einen älteren Bruder. Und der hat auch genauso wie ich auch Landwirtschaft gelernt und ist sogar noch höher ausgebildet. Hat nämlich auch noch einen Master gemacht in Agrarwissenschaften.
Okay, es gäbe also eigentlich viele Gründe dafür, dass er den Hof übernimmt. Ne? Also, weil ich habe irgendwann mal gelernt, von der Familie meines Vaters, dass eigentlich der Älteste, der Erstgeborene, übernimmt den Hof. Hm. Und früher war das so Gesetz und ich dachte immer so, das ist voll unfair, was machen denn die anderen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das auch noch in ziemlich vielen Familien so gelebt wird und man gar nicht auf die Fähigkeiten und Leidenschaften des Kindes guckt und einfach wirklich der älteste Sohn den Hof bekommt. Also ich habe das auch noch im Freundeskreis so. Deswegen finde ich das so schön, dass ich da anders aufgewachsen bin und meine Eltern uns immer erlaubt haben, uns zu entfalten. Und bei meinem Bruder war es einfach tatsächlich so, obwohl er Landwirtschaft studiert hat, ist er dann doch eher in die politische Richtung gegangen und auch einfach ein Büromensch. Und ich dagegen war immer gerne auf dem Acker und habe Erntejobs gemacht und bin wirklich einfach eine praktische Landwirtin im Herzen. Und deswegen war das eine Familienentscheidung. Meine Eltern hätten sich das, glaube ich, bei beiden vorstellen können. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass es, egal wie man entscheidet, irgendwie weitergeht. Aber es ist ja auch nicht nur die Landwirtschaft, die man dann vielleicht übernimmt, sondern es ist ja auch ein Hofleben. Ja, also wir waren immer, also jedes Familienfest ist bei uns oder das Osterfeuer ist bei uns auf dem Hof, jedes Dorffest ist bei uns auf dem Hof, die Feuerwehrproben. Also man ist ja noch viel mehr als nur Landwirt, sondern man ist ja auch teilweise im Mittelpunkt vom Ortgeschehen und kann da auch viel helfen.
Du kannst ja auch gar nicht anders, ne? Also ich habe so von Freunden gelernt, die sind von der Stadt aufs Dorf gezogen und die haben mir gesagt, du kannst dich gar nicht isolieren. Wenn du es machst, bist du ja eigentlich verloren. So ein Dorf, so eine Dorfgemeinschaft lebt davon, dass alle irgendwie mitmachen, auch aus eigennützigen Gründen, weil er hat mir gesagt, ja, wenn ich halt irgendwie so den Trecker brauche, weil ich was Schweres aus meinem Garten ziehen will, dann muss ich mich mit dem Bauern verstehen, der bei mir um die Ecke wohnt. Und wenn ich da nicht aufkreuze, Hallo sage und ab und zu mal mit dem so quatsche, so dann hilft er mir auch nicht. Andersrum ist es dann so, ja, wenn ich da mal bei irgendjemandem Musik machen soll, der ist Musiker, dann helfe ich da. Es ist ein Geben und Nehmen. Anders funktioniert das nicht auf dem Land, ne?
Ganz genau. Und damit wollte ich einfach nur sagen, so ist ja nicht nur die Landwirtschaft, die man übernimmt, sondern auch einfach so ein Leben auf dem Land und all, was dazugehört.
Ja, mich würde eine Sache interessieren, als du von deinem Bruder geredet hast, das finde ich noch spannend. Erinnerst du dich noch, wie das als Kind war? Habt ihr euch da schon mal drüber unterhalten, wer hier irgendwann mal Chef auf dem Hof sein wird?
ja, das war früher einfach. Mein Bruder wollte Fußballstar werden. Und von daher, er war einfach den ganzen Tag Fußball spielen und ich war ein Pferdegirl. Natürlich war ich die Erste, die gesagt habe, ich mach das. Ja. Ich kann mir das vorstellen. Ne, man hat ja kann es ja gar nicht alles fassen, was dazugehört, aber so hat sich das bei uns entwickelt.
Okay,
aber. Also ich habe das schon wirklich mit 8 Jahren. Da saß ich am Familientisch und habe davon gequakt, dass ich mir das vorstellen kann.
Und meinst du, das war wirklich so dein bewusster Wille oder hast du im Hinterkopf schon gedacht, naja, irgendeiner muss den Laden ja hier machen, weil sonst geht das ja verloren?
Also
wenn die
ganz,
Eltern nicht mehr sind, ne?
Ganz, ganz bestimmt ist das auch ein großer Punkt. Also, dass ich schon gemerkt habe, dass da eine Tradition dran hängt. Ich bin ja auch in einem 3-Generationshaus aufgewachsen. Also bei uns auf dem Hof war das so, dass meine Oma und mein Opa mit im Haus gewohnt haben. Das heißt, ich habe ja auch von denen noch mitbekommen, wie stark die und hart die tagtäglich für diesen Hof gearbeitet haben. Die Landwirtschaft hat sich auch weiterentwickelt. Es war viele Jahre waren auch hart und schwer und deswegen sind die da auch stolz drauf. Und die haben mir da schon ein Gefühl davon gegeben, dass denen das echt am Herzen liegt, dass es weitergeht.
Ich spüre den Druck.
Aber ein schöner Druck. Also ich finde, es gibt ja nichts Schöneres, als ein sinnvolles Leben zu haben. Und das ist für mich super sinnstiftend, Lebensmittel anzubauen. Und
absolut, aber kannst du verstehen, dass es auch Leute gibt, die denken, ich will das eigentlich gar nicht, aber ich fühle den Druck und gebe mich jetzt in die Rolle, weil es von mir erwartet wird oder weil ich so eine lange Tradition, du hast mir gesagt, seit dem 16. Jahrhundert. Ich meine, wenn ich mir vorstelle.
Ich glaube 17. Jahrhundert, aber 1650 oder so.
Ich wäre jetzt in einer Radiodynastie, jetzt gibt es Radio nicht so lange, aber wenn ich mir vorstelle, ich komme da in so eine lange Tradition rein, werde da reingeboren und spüre das von Kindesbeinen an, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann irgendwann selber mir so die Pflicht auferlege, ich mache das jetzt, so, ich spüre das jetzt. Gar nicht mal, dass es von außen an mich herangetragen wird, aber so, dass man sich selber schon so den Druck gibt und sich selber gar nicht im Kopf frei macht und sagt, was habe ich mit meinen Vorfahren zu tun? So, ich habe mein eigenes Leben, ich denke jetzt mal ganz frei an was anderes. Kann man sich davon überhaupt frei machen?
Ehrlich gesagt werde ich immer beneidet dafür, dass ich schon so früh wusste, was ich will und schon, dass es auch schon so früh klar war, wie meine Zukunft später aussehen wird, nämlich immer auf diesem Hof, weil viele in meiner Generation ja total lost sind, dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat. Und ich finde das eher dann ein Privileg, so geprägt noch zu sein, ne? Und zu wissen, oh, das ist jetzt irgendwie so mein Sinn hier auf diesem Ort auf der Welt.
Oh, das ist ein toller Punkt. Ja. Aber du hast ja wahrscheinlich auch Freunde, ne, die vielleicht ein bisschen anders ticken, bei denen die Situation vielleicht ein bisschen anders ist. Wie geht man an so ein Thema ran? Also trifft man sich dann abends irgendwann mal am Esstisch mit der ganzen Familie, Oma, Opa, Mama, Papa, alle, die auf diesem Hof irgendwie was zu melden haben und sagt dann so, jetzt wird die Nachfolge geregelt oder entwickelt sich das von alleine? Wie erlebst du das auch bei Leuten um dich herum? Sind die so frei, wie du das warst oder läuft es anders?
Also wir haben das ganz, ganz offen, aber dennoch auch vorsichtig kommuniziert in der Familie. Wir haben das auch mit einem Mediator zusammen gemacht, also unser Steuerberatungsbüro Da haben wir einen Ansprechpartner, der uns schon seit 20 Jahren berät. Und der war sozusagen als Externer mit in der Runde, wenn es um die große Frage ging, weil das schon irgendwie ja hochsensibel ist und emotional aufgeladen ist, wenn jeder aus der Familie dazu eine Meinung hat, wie das später aussehen zu hat. Und da kommen ja auch viele Aufgaben dazu, also zum Beispiel auch die Altenpflege. Wenn ich den Hof übernehme, dann gehört es für mich dazu, dass ich meine Eltern pflege.
Und das geht auch.
Meine Mutter hat 20 Jahre ihre Oma ihre Mutter gepflegt, so rum, meine Oma.
Oh wow, neben der ganzen Hofwirtschaft noch.
Genau, ja.
Boah.
Die saß dann bei jedem Essen, hatte sie ihre Mutter mit dabei. Ja. Könntest du dir das vorstellen?
Deine Oma zu pflegen.
Nee, deine Mutter bei jedem Essenstisch essen.
Also tatsächlich ist es ein Thema, mit dem man sich ja früher oder später beschäftigen muss. Und auch ich habe das ein bisschen auf dem Zettel. Ich würde es auch machen. Mhm. Ich würde dem auch wirklich fast alles unterordnen.
Wenn ich jetzt so auf die Zeit zurückschaue, wo meine Mutter ihre Mutter gepflegt hat, die musste einfach top organisiert sein, um dann doch alles machen zu können. Und es ist immer irgendwie alles aufgegangen. Mhm. Also daraus entstehen ja auch schöne.
Und der Gedanke, jetzt jemand alles zu pflegen, schreckt der dich nicht?
Es klingt für mich noch so wahnsinnig weit weg, ne? Deswegen, nee, aktuell schreckt es mich nicht. Aber ich wollte noch zu deiner Frage davor, also so ist es bei uns zu Hause gewesen, dass wir einen Mediator dabei hatten, der das mit moderiert hat und auch immer Impulse mitgegeben hat, wie wir das klären können. Und meine Eltern haben uns auch immer gefragt, zu welchem Zeitpunkt möchtet ihr es denn wissen, wer den Hof kriegt? Denn das haben wir erst vor ein paar Jahren entschieden. Also da hatten wir beide studiert und waren schon über 20 und auch über 25. Und dann erst wollten auch erst mein Bruder und ich das wissen, weil es, wie gesagt, eine Verantwortung ist und man auch irgendwie ja anders durch die Welt geht.
Entschuldigung, dass ich gerade ich wusste, es ist so, es ist wie so eine Gender-Reveal-Party. So, dass dann irgendwann wird so ein Luftballon gepiekst. So, hallo, kommt mal her, heute wird es entschieden, wird Luftballon gepiekst. Und wenn die blauen Konfetti rausfliegen, dann kriegt den Hof leider dein Bruder, und wenn die Rosan rauskommen, kriegt es die Maya. Nee, sowas wahrscheinlich nicht.
Nee, da gehören ganz, ganz viele Überlegungen dazu. Genau, aber letztendlich haben gefühlt auch wir Kinder entschieden. Also, weil wir eben gesagt haben, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, und mein Bruder hat eben andere Wünsche.
Was wäre denn gewesen oder was hätten denn deine Eltern gesagt, wenn ihr beide gesagt hättet, ist gar nichts für uns, sorry, an dieser Stelle ist das mit der Hoflandwirtschaft im Hause Mokwitz vorbei. Vier Jahrhunderte, adios, wir wollen das nicht mehr.
Kriege schon schweren Atem, weil genau, es ist halt wirklich einfach mein Herzenswunsch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn es nicht so wäre.
Aber hätten Sie das akzeptiert?
Es gibt eine Hilfeordnung und ein Erbrecht, und dann wird in der Familie geschaut. Wir sind eine große Familie, ich habe viele Cousins. Wer da als nächstes kommt, das alles. Deutschland hat da schon...
Du kannst nicht einfach sagen, okay, nee, das war's jetzt mit dem Hof Mokwitz, wir verkaufen den ganzen Kram an irgendwen.
Du musst auch hofesfähig sein, beziehungsweise ich glaube heute sagt man wirtschaftsfähig. Also Deutschland hat ein Interesse daran, dass die Landwirtschaft funktionsfähig bleibt, und deswegen muss der Hoferbe auch einen gewissen Standard erfüllen. Das wird dann auch immer geprüft. Und danach kann man erst den Hof vererben. Ja. Also ich glaube, unser Hof würde so oder so nicht aussterben.
Okay, das heißt, es hätte dann irgendwie jemand anders aus der Familie gemacht, irgendwie ein Cousin oder wie?
Genau, ja.
Wenn der
aber natürlich, es gibt auch, also wenn ich so im Freundeskreis auch schaue, also wir haben jetzt ja einen reinen Ackerbaubetrieb und auch keine Viehhaltung. Es gibt aber auch Betriebe, zum Beispiel Schweinehaltungsbetriebe, wo sie auch nur ein Kind haben und dann auch noch eine Tochter. Und ich habe neulich mit jemandem gesprochen, eine Frau aus der Landwirtschaft, die halt gesagt hat, ich finde das irgendwie schwierig, zu Hause den Hof zu übernehmen. Also ich muss erst mal schauen, wie kann ich den Hof vielleicht verändern, weil ich merke, dass meine Eltern sich kaputt arbeiten, wir nichts daran verdienen. Und ich kann mir so ein Leben nicht vorstellen. Ne? Solche Viehhaltungsbetriebe haben ja auch kein richtiges Wochenende. Tiere wollen jeden Tag ernährt werden. Also das ist im Ackerbau nicht so. Und da überlegt man, glaube ich, schon zweimal, habe ich dafür diese Leidenschaft in mir, und möchte ich auch mit so wenig Einkommen irgendwie Jahr für Jahr wieder um die Existenz kämpfen. Von daher, ich glaube, es ist immer, hängt stark davon ab, welchen Betrieb man sich anschaut und welche Familie man sich anschaut.
Ist das so mittlerweile üblich, oder kennst du auch noch viele, wo es ganz klassisch läuft? Also hast du auch schon erlebt, dass Leute übergangen wurden? Also, dass es so läuft wie früher, dass dann gesagt wurde, okay, der Älteste nimmt den, wurde nicht drüber diskutiert, und alle anderen mussten halt zusehen, wo sie bleiben?
Ja, tatsächlich. Ja, gibt es traurigerweise das gibt's das. Und auch in meinem engeren Freundeskreis. Und da beobachte ich das, dass das echt so gelaufen ist, dass man einfach wirklich den Ältesten genommen hat. Und es waren mehrere Kinder, ich glaube sogar 5 oder 6. Mhm. Und selbst wenn es der Älteste nicht gemacht hätte, dann eben der Zweitälteste. Und meine Freundin ist irgendwie an Rang 4. Und da muss schon ganz schnell was passieren, dass sie irgendwann den Hof kriegt, obwohl sie eigentlich die größte Leidenschaft in sich hat. Aber sie konnte sie halt nie entfalten, weil es von Anfang an, seitdem sie geboren wurde, schon klar war, dass sie den Hof nicht macht. Deswegen hat sie auch nichts in der Richtung gelernt und sich ausbilden lassen. Und das kommt ja dann auch noch hinzu. Mhm. Ne, wenn du schon weißt, du kriegst den Hof eh nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass du wahrscheinlich gar nicht erst in die Richtung dich ausbilden lässt. Obwohl es so viele grüne Berufe gibt, auch im vor- und nachgelagerten Bereich. Also
ja. Ja, es macht ja eigentlich Sinn, so dass derjenige es kriegt, der es am meisten will, ne? Ist komisch, warum das früher so anders gehandhabt wurde, weil eigentlich finde ich es total doof. Ich finde es auch blöd.
Hast du denn ältere Geschwister? Hättest du den Hof bekommen?
Ich hätte gar nichts gekriegt. Ah. Ich hätte zur Kirche gehen müssen, weil das habe ich auch gelernt früher. Ich glaube, der Jüngste, den haben sie an die Kirche übergeben. So, der musste ein Pfarrer werden, Pastor. Zumindest ist das bei uns so in der Familie gewesen. Irgendeiner geht dann zur Kirche. Ja, früher war das so.
Sowas habe ich noch nie gehört.
Naja, wenn du den Hof nicht hast, also wenn du den Hof hast, hast du ausgesorgt. Mhm. So, hast du keinen Hof.
Das war aber damals so.
Damals war das so, ja. Aber heute früher so. Und dann ja, wie läuft das? Und ich habe mir das als Kind so erklärt, naja, dann ist wahrscheinlich die Kirche eine gute Alternative. So, da bist du versorgt, da musst du keine Sorgen machen und dann.
Hattest du jemals dann in die Richtung irgendwas gemacht? Nein, du warst dann schnell beim Radio.
Ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang überlegt, ob ich auch Pfarrer werden soll. Mein Onkel
hat sich schon gelohnt, diesen Podcast zu hören, weil man echt hier.
Ja, aber ich erzähle dir jetzt was, warum ich das wollte. Weil mein Onkel war toll, der konnte nämlich zaubern. Mein Onkel hat irgendwie für uns Kinder immer gezaubert. Der hat irgendwie so ein.
War der in diesem Zirkel? Es gibt so einen Zauberzirkel, mit dem man irgendwie nur durch ganz besondere Umstände reinkommt.
Ich weiß es nicht.
Ja, spannend, erzähl.
Und der hat, als Kind hat er so einen Zylinder an die Decke gehalten, hat dreimal gegengeklopft und auf einmal waren da Kaugummis drin. Und das fand ich toll. Ich habe meinen Onkel wirklich gerne gemocht. Und ich mag ihn immer noch, er lebt ja noch. Und dann dachte ich, Mensch, fand vieles an ihm faszinierend. Dachte mir so, ja, vielleicht ist Kirche was. Aber es war nur ein kurzer Gedanke. Irgendwann war das Radio dann wichtig und ich wusste, ich habe nicht so das Sendungsbewusstsein. Aber ich finde das spannend so, weil was ist auch eigentlich mit den Frauen? Früher, so die, es ging immer nur die Erstgeborene, Zweitgeborene und wo ich dachte, was ist eigentlich mit den ganzen Frauen?
Ich kann ja sagen, in meinem Studiengang war Hälfte, Hälfte. Also es waren tatsächlich 50% Frauen und 50% Männer. Es gibt wahnsinnig viele Frauen, die jetzt auch in die Landwirtschaft gehen. Tatsächlich ist es aber bei dem Ausbildungsberuf, also Landwirtschaft, du kannst ja auch eine Lehre machen, musst es ja nicht studieren. Da war ich die einzige Frau in der Klasse. Als ich das halbe Jahr, praktische Jahr für die Uni gemacht habe, bin ich auch begleitend zur Berufsschule gegangen. Das wurde damals angeboten. Und da war ich wirklich die einzige Frau, die da zwischen all den Jungs saß. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass in der praktischen Landwirtschaft an sich ist ja auch einfach schon ein harter Job. Also braucht auch einfach viel Kraft, um irgendwas anzuheben, wegzutragen. Und es wird alles einfacher, weil die Technik immer besser wird. Aber ich glaube, deswegen ist das erst jetzt so, dass so viele Frauen sich das trauen.
Wer ist denn aus deiner Sicht der bessere Landwirt? Eine Frau oder ein Mann?
Das kann man nicht sagen. Dein Grinsen dazu. Komm mal her, gib mir irgendwelche.
Ja, manchmal glaube ich wirklich. Also früher dachte man ja immer so, gewisse Jobs sind für gewisse, für Gender besser geeignet. Mittlerweile glaube ich das auch, aber in einem anderen Weg. Also ich glaube zum Beispiel, die Welt wäre besser, wenn wir nur von Frauen regiert werden würden.
Ich glaube, es funktioniert Hand in Hand. Also ich kann das ja zu Hause bei meinen Eltern beobachten, die den Hof auch schon in jungen Jahren, bevor sie 30 waren, oder ich glaube gerade ganz frisch 30 wurden, haben sie sich schon den Hof übernommen zu Hause. Und meine Mutter ist ins Büro gegangen und die Landwirtschaft ist ja super bürokratisch, also wird auch immer bürokratischer und hat da den kompletten Überblick. Und mein Vater kriegt die Krise, sobald er einen Fuß ins Büro setzen muss und kriegt Angst. Dafür ist er draußen super aufmerksam und es ist sein Spezialgebiet. Das heißt, so, es funktioniert Hand in Hand. Heißt nicht, dass ich später ins Büro gehe, aber
Also das ist Teamwork, da kommen wir ja schon so ein bisschen rein in die in das Thema Partnerschaft, Beziehung und so. Mhm. So eine Entscheidung, also wie ihr ja die familiär damals getroffen habt, ist ja auch eine Entscheidung für dich, für deine Zukunft und auch für deine ganz persönliche Zukunft, weil wir wissen alle, man lernt auf dem Land nicht so schnell Leute kennen wie in der Stadt.
Ich glaube fast, dass Daten auf dem Dorf einfacher ist als in der Stadt.
Aber die Auswahl ist ja nicht so groß, oder?
Ja, deswegen, ja.
Ach, deswegen ist es einfacher?
Ja, na klar. Also einfach nicht so viel ablenken, sondern nimmst halt den du schon ganz lange kennst und richtig gut kennst. Und ich beobachte, dass es auf dem Dorf, also meine ganzen Dorffreunde sind schon lange in Beziehung und.
Wirklich?
Hm.
Ich dachte immer, es ist so wahnsinnig schwer, deswegen gibt es auch immer so die Dokus, Bauer sucht Frau, das muss so, man denkt ja so, ja klar, die sitzen da alleine auf ihrem Hof, eine halbe Meile drumherum ist keine Sau.
Aber Bauer sucht Frau ist auch kein Ebenbild der Landwirtschaft, ne? Also ist
aber
jetzt kein Beispiel.
Man denkt es.
Ja, man kann es denken.
Deswegen ist es gut, dass wir mal drüber reden. So.
Ja, genau. Also natürlich ist so eine Entscheidung mit der Hofübergabe betrifft auch meinen Partner. Und ich hatte auch schon Partner, die gesagt haben, kann ich mir nicht vorstellen. So, ich bin noch zu jung, ich weiß nicht, was ich später will.
Und dann?
Ich will vielleicht in die Stadt. Da muss ich halt entscheiden. Und ich glaube, auch heutzutage ist das Leben so schnell, dass man sich trotzdem auch in einer Fernbeziehung oder was, das kann alles funktionieren. Also ich mache da jetzt meinen Partner nicht von meinem Beruf abhängig. Es ist halt alles ein modernes Arbeitsleben, was man dann vielleicht neu erfinden muss.
Ja. Aber jemand mit einer Heuallergie könntest du wahrscheinlich
ich
nicht gebrauchen.
Eine.
Du hast eine?
Ja.
Das ist ja der größte Witz
ich
überhaupt.
Ich habe Heuschnupfen, ich weiß. Ja, ich bin, leider habe ich das. Vor allem dann kriege ich immer zu hören, ich dachte, du kommst vom Land. Ja, wie schlimm ist das denn? Ich komme vom Land und habe Heuschnupfen. Ja, bin gegen alles allergisch, was da draußen so blüht.
Ja.
Deswegen.
Aber ich würde nochmal auf deine Familie gerne zurückkommen. Also ihr habt das dann irgendwann beschlossen, dass du das machst und wie geht's jetzt weiter? Wie lange werden das deine Eltern noch machen und wann steigst du da ein? Also kannst du irgendwann auch sagen, so Leute, jetzt will ich, geht mal bitte in den Ruhestand.
Genau, also von Familie zu Familie unterschiedlich. Ich kenne auch viele, die schon sofort, nachdem sie fertig sind mit der Ausbildung, zu Hause anfangen müssen, weil man sich keine Mitarbeiter leisten kann und weil jede Hand fehlt.
Funktioniert aber auch nicht immer, ne? Weil ganz oft ist es ja auch so, dass dann die jungen Leute irgendwie Sachen anders machen wollen. Da gibt es Streitereien. Hast du sowas auch erlebt?
Also die ich jetzt kenne, die nach Hause gegangen sind, die sind so mit dem Arbeiten beschäftigt. Da bleibt der Streit dann irgendwie aus. Aber ja, klar, ich weiß, dass es schwierig ist, wenn da Landwirt sitzt, der das schon 50 Jahre so macht und man dann irgendwas ändern will.
Und dann kommt die Studierte und sagt jetzt, sie weiß alles besser, ne?
Ja, da gibt es Streitigkeiten, aber ich glaube, das ist einfach, dadurch, dass es so ein Familienunternehmen ist und du ja gefühlt gegen deine Eltern neue Impulse sagen musst und vorher noch jahrelang von denen erzogen wurdest, irgendwann dreht sich da halt was und das ist, glaube ich, immer schwierig.
Ist es mit deinen Eltern und leicht? Oder bist du irgendwann mal gekommen und hast gesagt, Vater, lass uns das mal bitte so machen? Weil ich habe gelernt, das funktioniert so besser und er gesagt hat, also es wird hier schon immer so gemacht und so war
also,
ja jetzt.
Mein Vater und ich haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und deswegen darf ich mir Sachen erlauben und er darf sich Sachen bei mir erlauben. Und dadurch, dass ich in so eine moderne Arbeitswelt mich selbstständig gemacht habe und gerade noch auf meinen eigenen Beinen stehe, bin ich gespannt, wie es dann später ist. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, wann ich dann auf den Hof gehen darf. Noch sind meine Eltern Anfang 60. Ich denke mal, so in 3-4 Jahren komme ich dann nach Hause. Und dann muss ich es dir eigentlich dann erzählen, wie es ist. Ich kann mir das aktuell, habe ich es nicht vor Augen.
Okay.
Habe aber ein Gefühl, dass es gut wird.
Okay.
Vielleicht sind sie dann auch so weit, dass sie sagen, ah, jetzt kannst du, wir sind fertig. Schnauze voll.
Ja.
Kann ja sein.
Dann sitzen sie den ganzen Tag da in der Sonnenliege und sehen dich über den Hof stapfen. Ja, aber wahrscheinlich ist das ja ein Job für immer. Solange man laufen kann, wird man wahrscheinlich auch irgendwas machen, ne?
Ja, aber meine Eltern wollen bestimmt auch reisen, sind weltoffen und wollen mal raus.
Hm.
Ja.
Das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Also du hast zwar gesagt, Viehzucht oder Viehwirtschaft ist noch schwieriger, aber ich meine, wenn im Sommer Ernte ist, dann ist im Sommer oder im Herbst für dich kein Urlaub möglich, ne?
Genau, ich bin mein Leben lang ohne Vater in den Urlaub gefahren. Wir haben immer auf einer Nordseeinsel Föhr Urlaub gemacht und mein Papi ist nur nachgekommen, wenn es mal ein paar Tage geregnet hat und man nicht ernten konnte, weil sonst die Trecker irgendwie einsinken, ist zu matschig, die Ernte würde schimmeln, wenn du es lagerst, es muss alles zu bestimmten Bedingungen geerntet werden. Und deswegen ist mein Vater nachgekommen, wenn es geregnet hat. Und das ist irgendwie damals für mich vollkommen normal gewesen, aber so, wenn ich da jetzt so drauf schaue, finde ich es irgendwie echt traurig. Aber zeigt aber natürlich das auch,
blüht dir auch, ne?
Dass ich dann nicht in den Urlaub fahren kann, ja, das stimmt. Vielleicht wechsle ich mich ab, vielleicht machen wir es moderner.
Das ist spannend, wirklich spannend. Also das,
oh mein Gott, jetzt wo du es sagst, ein Spaß.
Ja. Mist, ein Podcast hat Maja davon abgehalten, den Hof zu übernehmen.
Wir haben ja noch eine Rubrik zum Ende.
Ja, richtig.
Ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass die Anzahl von Regiomaten und Regioboxen steigt. Kannst du damit was anfangen?
Nein.
Okay, kannst du mit Milchtankstellen was anfangen?
Ja, habe ich selber schon genutzt. Da war ich in Bayern im Urlaub und wir haben auf dem Hof ein paar Tage übernachtet und die hatten nicht nur so eine Milchtankstelle, sondern auch so einen Kühlschrank mit Fleisch und Wurst und Grillsachen konnte man holen. Die Milchtankstelle fand ich cool, aber mein erster Gedanke ist es, und daran merkst du, wie das ist.
Sag nicht wieder was Negatives. Naja, der positive Teil hier.
Ja, ja, naja, pass auf, du kannst es mir erklären, weil zum Thema Missverständnisse, Vorurteile. Ich bin ja so ein Hygienepenner. Also, was heißt
Penner, Hygiene? Sehr geil, sehr widersprüchlich.
Ja, aber genau. Deswegen formuliere ich es anders. Ich bin Hygienemonk.
Nerd. Ah ja.
Ich habe eine Sagrotanflasche bei mir neben dem Nachtschränkchen und so. Mhm. Und ich stehe auf Sauberkeit. Mhm. Und ich denke immer so, Milch ist doch leicht verderblich und ist ein sehr sensibles landwirtschaftliches Produkt. Und da ist da so eine Tankstelle, völlig unbeaufsichtigt. Irgendwelche Leute zapfen sich da was ab. Das ist doch unhygienisch.
Mhm. Naja, also da gibt es bestimmte Auflagen. Es muss ja auch bestimmt gekühlt werden. Es wird morgens beliefert und abends wieder abgeholt. Es wird ausgetauscht. Außerdem sind da ja auch Einweggläser, ne? Es sind ja so Glasbehälter, die auch frisch da ausgestellt werden. Also du kannst dir schon sicher sein, dass Deutschland da genug Vorschriften hat, dass das da alles hygienisch abläuft.
Wenn es in einem Land funktioniert, sowas dann bei uns in Deutschland. Ich hab's gesehen, ich habe es selber noch nicht gemacht. So mit der Milchtankstelle. Aber grundsätzlich finde ich das im Sinne der Nachhaltigkeit ja auch total sinnvoll. Also wenig Verpackung.
Ja, das ist ja dann halt ganz frische Milch, ne? Die ist kaum behandelt. Das heißt, sie ist auch schneller verderblich. Und man muss das dann innerhalb von 2-3 Tagen austrinken. Ja. Was ich aber schön finde, eigentlich stehen die auch an Standorten, wo du dann wirklich Bezug zur Landwirtschaft hast, nochmal dir die Haltung vielleicht angucken kannst, vielleicht auch mal ein Kälbchen siehst, auf die Weiden schauen kannst. Also ich finde das irgendwie schön, wenn man wieder Berührungspunkte mit der Landwirtschaft hat. Deswegen hatte ich mir das auch als Punkt aufgeschrieben, dass ich das eine schöne Entwicklung finde. Und nicht nur die Milchtankstellen, sondern auch die Regio-Boxen oder Regiomaten, die an der Anzahl steigen, weil das zeigt, dass Landwirte sich Mühe geben, Sachen wirklich oder Produkte wirklich direkt zu vermarkten, in keiner langen Lebenskette, sondern dass sie wirklich Direktanbieter sind und sich auch mit anderen Landwirten die Produkte sozusagen austauschen. Ne? Also ein Landwirt hält irgendwie Hühner, verkauft die Eier und Hühner, schon eingekochtes Hühnerfrikassee, bekommt dann aber vom anderen Landwirt die frische Milch.
Ja.
Weil er keine eigenen Kühe hat. Das heißt, irgendwie auch die Zusammenarbeit unter den Landwirten wächst auch nochmal zusammen und auch das Angebot im Dorf. Also wenn du vorher gar keinen Laden hattest und auf einmal bei deinem Landwirt die Kartoffeln kriegst und Zwiebeln, ist ja schon mal schön.
Ja, und vor allen Dingen unabhängig von Öffnungszeiten, ne? Du kannst immerhin und dir jederzeit deine Milch zapfen.
Ja, und teilweise auch bargeldlos, also mit Karte. Also ist eine schöne Entwicklung, finde ich irgendwie einen schönen Abschluss.
Ach.
So, also habe ich kleines Ach was bekommen von dir.
Ja, schön.
Coolage,
Ich werde gleich mal gucken, wo hier die nächste Milchtankstelle in der Nähe ist.
Ja, gibt es Karten für, kannst du mal googeln. Ja? Und dann ploppen überall die Regiomaten auf, beziehungsweise Milchtankstellen.
Zapf ich uns mal ein Gläschen.
Ja. Du, zum Abschluss müssen wir natürlich den Hörer und Hörerinnen noch verraten, wo sie sich melden können bei uns. Wir finden das sehr immer schön, wenn man auch in den Austausch gehen kann. Das ist hier keine Einbahnstraße, sondern auch eure Meinung sollen hier einen Platz haben. 63hektar@ndr.de.
Also, wenn euch 63 Hektar gefallen hat, dann könnt ihr ja auch mal reinhören in den Podcast Dorf, Stadt, Kreis. Da erzählen Reporter spannende und richtig starke Geschichten aus Dörfern und Kreisen. Auch zu hören wie 63 Hektar in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, ein Sternchen dalassen, liken, Kommentar.
Bitte nicht nur ein. So viele Sternchen, wie es geht, da würden wir uns freuen. Aber für Kuhlage ein. Und für mich dann die anderen.
Bis zum nächsten Mal.
Genau. Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.